Ja, Ostern, eine Zeit, in der so viel passiert. Ostern, eine Zeit, die so intensiv ist, weil Gott so viel getan hat in dieser Zeit. Aber dieses Jahr Ostern auch, wo wir als Church so viel gemeinsam erlebt haben. Wir haben Anfang des Jahres geplant, an Ostern diese Tour zu machen mit dieser Jugendkirche, nicht zu wissen, was für Regeln wir erwarten werden. Oder, ja, lass mal darüber stellen. Was für Abstände wir einhalten müssen oder wie es genau aussehen wird, ob wir überhaupt hier 50 Leute reinlassen dürfen in diesen Raum. Ob wir überhaupt das so durchziehen können, dass wir denken, hey, es hat einen Benefit, die Leute können davon profitieren. Und wir haben geplant und wir haben angefangen, die Sachen umzusetzen und wir können jetzt sehen, wenn wir jetzt zurückschauen auf den Freitag, die Revival Night hier in Pforzheim war, es war richtig stark. Also wenn du was verpasst hast, hast du was verpasst. Und es war richtig stark hier. Gebt ihm mal einen großen Applaus, war richtig genial. Und wir freuen uns genauso auf den Mosaiktag, der vor uns liegt. Wenn wir gemeinsam als Pforzheimer dann ankommen dürfen, wenn nicht nur die Jugendkirche Gemeinschaft erlebt, standardübergreifend, sondern wir, wenn wir gemeinsam als gesamte Mosaik-Family wirklich Gemeinschaft erleben dürfen. Ich freue mich drauf, wird eine richtig, richtig starke Zeit werden. Am Freitagmorgen, Karfreitagmorgen, war Sammy Schneider hier, hat gepredigt und ich habe davon gehört, dass er über Jesaja 53 gesprochen hat. Und ich finde diese Stelle so bewegend, weil sie so viel inne hat, was an Weihnachten, was an Ostern wirklich passiert. Da steckt so viel Power drin in dieser Stelle und ich wäre eigentlich cool, wenn wir die heute Morgen nochmal lesen würden. Wenn wir uns bewusst machen, was ist wirklich eigentlich passiert, bevor Jesus auferstanden ist. Nicht, dass ich heute über Karfreitag predigen möchte, sondern ich möchte uns eigentlich nur ins Bewusstsein holen, zu zeigen, was hat Jesus wirklich ans Kreuz gebracht, was hat er dort wirklich getan für uns. Und dann möchten wir weiter gucken. Aber wir möchten uns das per Video angucken und wir dürfen einsteigen.
Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen, wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden.
Ja, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, für dich persönlich ans Kreuz gegangen. Und heute soll es um die Kraft des Kreuzes gehen. Was für eine Kraft liegt in dem Kreuz als Symbol drin? Aber was liegt für eine Kraft drin für unser persönliches Leben? Und es gibt eigentlich drei Perspektiven, die ich darauf gucken kann, was für eine Kraft im Kreuz drin liegt. Ich kann einmal sagen, ja okay, in dem Kreuz liegt wirklich Kraft drin. Dieses Kreuz führt mich zum ewigen Leben mit Jesus hin. Und ja, an diesem Kreuz sind all meine Sünden vergeben. Und ich bin frei, zu Gott zu kommen. Der Weg ist frei zu ihm. Er ist offen und ich kann zu ihm kommen. Oder ich kann sagen, ja, also es hört sich alles ganz gut an, alles ganz schön, aber irgendwie so ganz traue ich dem ganzen Ding nicht. Also ist wirklich Kraft an dem Kreuz? Also Jesus hat ja Wunder getan, okay, aber das, was am Kreuz passiert ist, ist das wirklich? So, kannst sagen, ja, okay, gut. Oder du kannst sagen, nee, boah, das nee, ist nicht wirklich drin. Also die Kraft des Kreuzes, also das Kreuz ist ja schön, das ist ein schönes Symbol. Und wenn du in die katholische Kirche guckst, da hängt er auch noch dran. Da ist er nicht runtergekommen. Aber doch ist Jesus auferstanden. Er ist runtergekommen vom Kreuz, er hängt nicht mehr dran. Er ist auferstanden. Und vielleicht sagst du, ja, nee, okay, nee. Glaube ich nicht, will ich nicht. Oder sagst, hey, aber Jesus ist cool. Also das, was er sagt, ist gut. Und davon bin ich überzeugt, dass Jesus auch gute Sachen gesagt hat, die du in deinem Leben anwenden kannst, egal ob du Christ bist oder nicht. Oder du ja oder nein zum Kreuz sagst. Jesus hat ganz, ganz viele gute Dinge gesagt. Aber das, was am Kreuz passiert ist, genau das macht den Unterschied zu allem anderen. Und ich glaube, das dürfen wir uns heute mitnehmen, dass wir wissen dürfen, das Kreuz darf einen Unterschied machen für mich persönlich. Das Kreuz macht einen Unterschied in deinem persönlichen Leben, für dich ganz persönlich. Und ich würde gerne zum Einstieg ein paar Sachen mit dir sammeln, was das Kreuz für dich persönlich bedeutet. Lisa, du darfst mitschreiben und du darfst die Sachen einfach reinrufen. Was bedeutet das Kreuz persönlich für dich? Also zum Beispiel ist das Kreuz für dich persönlich Frieden oder Vergebung. Lass mal Frieden. Aber ihr dürft auch gern selber laut werden. Ja, in diesem Kreuz liegt so viel drin. Vielleicht für den anderen eines das Kreuz vielleicht einfach nur ein Symbol auch. Vielleicht ein Symbol, was du um deinen Hals trägst und es immer bei dir hast. Aber wir alle haben Dinge aufgeschrieben wie Treue, Liebe, Heilung, Befreiung, Sicherheit, Geborgenheit, Frieden. Das Kreuz darf so viel für unser persönliches Leben bedeuten. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass an diesem Kreuz Kraft ist. In diesem Kreuz liegt Kraft drin, die uns persönlich im Leben immer wieder dazu ermutigt, den nächsten Schritt zu gehen, weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben. Wir möchten nochmal in Jesaja 53 reingucken. Ich möchte euch zwei Stellen davon vorlesen. Jesaja 53, 4 bis 6. Und da heißt es, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unserer Ungehorsam geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn. Und wir sind gerettet. Was für eine krasse Sache. Die Strafe traf ihn und wir sind gerettet. Er hat das für uns bezahlt. Wir sind gerettet. Er wurde verwunden und wir sind heil geworden. Wir sind heil geworden. Wir dürfen Heilung erleben in uns und er ist verwundet worden. Wenn du Schmerz oder Heilung brauchst in deinem Leben, wir dürfen Heilung bei Jesus finden. Er ist heil. Er hat die Schmerzen auf sich genommen. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinem eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Also dem Lamm, das was unschuldig war. Ihm wurde die Schuld aufgeladen. Wir sind oft wie Schafe, die rumirren in dieser Welt, unterwegs sind und vielleicht nicht ganz genau wissen, wo unser Ziel ist, wo es wirklich hingeht. Und doch hat er, derjenige, Jesus hat alles auf sich genommen, der ohne Fehler war und hat die gute Botschaft hineingebracht. Die gute Botschaft ins Evangelium. Das Evangelium heißt diese gute Botschaft und die gute Botschaft ist in der Auferstehung drin. Ohne Auferstehung wäre das ganze Evangelium ein tolles Buch mit schönen Inputs, mit guten Dingen, aber nicht mit dem, was es wirklich bringt. Es würde uns immer weiter wegbringen eigentlich von Jesus, wenn wir es nicht die Auferstehung in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir nicht der Auferstehung diese Qualität geben, die sie eigentlich hineinbringt. Ich möchte mich mit euch das ganz anders mal angucken, was das Kreuz wirklich in der Bibel bedeuten darf. Lasst uns das mal aus einer mathematischen Perspektive sehen. So, unser größter Junge ist gerade frisch in die erste Klasse gekommen, beziehungsweise jetzt fast schon ganz durch die Hälfte rum und er liebt Rechnen. So, er bringt es rein und er liebt die Zahlen 1 bis 9 und er rechnet ohne Ende hoch und runter bis zu 20 hoch und er zählt immer hoch bis 100 und bis 1000 und bringt seinem kleinen Bruder alles Mögliche bei und er liebt Mathe. So, er liebt es zu rechnen. Und ihr könnt ihn nachher gerne irgendwelche Sachen fragen, er freut sich und er fühlt sich geehrt. Die Zahlen 1 bis 9, sie definieren die Qualität und die Tiefe von Mathe. Sie definieren, wie viel ich berechne. So, du zahlst 9 Euro, okay, das sind 9 Euro. Ich brauche Zahlen, um etwas zu definieren, um einen Wert zu definieren. Aber was in der Mathematik eigentlich viel, viel wichtiger ist, ist die Null. Die Null hat null Bedeutung in der Mathe. Also null Wert, sie hat nichts wirklich. Aber nehme ich die Null aus der Mathe heraus, bricht alles zusammen. Ohne die Null wäre Mathematik nichts. Aber doch ist die Null eigentlich nichts. Aber doch ist die Null alles. Weil hätte ich die Zahlen 1 bis 9, aber hätte keine Null, müsste ich bei 9 aufhören. Es gäbe keine 10, es gäbe keine 11, es gäbe keine 12. Es würde nicht mehr weitergehen. Aber die Null ist das, was die Mathematik ausmacht. Und genauso ist es auch, um wieder raus aus dem Mathe zu kommen, wir sind nicht im Matheunterricht, rauszukommen, dürfen wir wissen, hey, das Kreuz ist genau das auch im Evangelium. Wenn ich das Kreuz rausnehme aus dem Evangelium, dann stehen tolle Dinge drin. Aber eigentlich bricht es in sich zusammen, weil es nicht diesen Wert hat, diese Zusage zu sagen, hey, ich bin auf dem Weg mit Jesus unterwegs zum ewigen Leben. Mein Ziel ist es heute nicht, bis in den Tod hineinzuleben und dann ist alles vorbei, sondern mein Ziel ist es heute, in die Ewigkeit hineinzuleben. Die Auferstehung bringt das in mein Leben hinein, dass ich weiß, ich darf heute in die Ewigkeit hineinleben. Und ich lebe nicht nur bis zum Tod, sondern ich lebe darüber hinaus. In der Auferstehung steckt so viel Kraft drin. Und so ist das Kreuz auch etwas, was so tief verankert ist in der Evangelien, wo wir wissen dürfen, hey, es gehört dazu. Und was ist eigentlich vor 2000 Jahren, also vor knapp 2020 Jahren, dort genau passiert? An dem Freitag ist Jesus gekreuzigt worden, ja. An dem Samstag lag er im Grab und am Sonntag ist er auferstanden. Und Maria war an diesem Kreuz dabei und sie hat gesagt, hey, sie würde gern Jesus einbalsamieren und hat quasi den Sabbat genommen, um das Öl vorzubereiten, wollte am Sonntagmorgen dann dorthin gehen und sagte, hey, es ist früher Morgen, wahrscheinlich war es irgendwie 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr morgens. Und sie ist auf dem Weg dorthin und sagt, hey, ich bin bereit, den Leichnam Jesu einzubalsamieren, ihm die letzte Ehre zu erweisen, den Abschied zu geben. Und sie kommt dort an vor diesem Grab und muss eigentlich feststellen, dass Jesus weg ist. Wir lesen Johannes 20, 11. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Denn eines am Kopfende und anderes am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragen die Engel sie. Maria antwortete ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Jetzt völlig ausgeschlossen, dass er auferstanden ist. Sie haben gesagt, hey, er ist weggebracht worden. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. Und er fragte ihn, warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Fragte er noch zusätzlich. Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Dann möchte ich ihn holen. Und wieder hierher bringen. So der Gärtner war es. Wie in jedem guten Film, der Gärtner war es. So läuft das Leben. Nein, was ist mal passiert an diesem Tag? Was ist an diesem Sonntagmorgen passiert mit Maria? Sie kommt an dieses Grab hinein. Einmal noch umblättern. Lass uns die Szene mal ein bisschen bildhaft darstellen. Dieses Grab ist da, sie steht vor diesem Grab und was tut sie vor diesem Grab? Sie schaut in dieses Grab hinein. Sie macht vielleicht noch 2, 3 Schritte drauf zu und sagt, hey, okay, ich gucke in dieses Grab hinein. Haben wir irgendwo einen Stift? Ja, hier. Maria sagt, okay, gut, hey, ich stehe hier vor dem Grab und was tut sie? Sie guckt in dieses Grab hinein. Sie guckt hinein und sagt, okay, gut, hey, lass uns vielleicht noch ein bisschen besser reingucken. Ich sehe noch nicht ganz so viel. Schaut hinein, was sieht sie? Sie sieht 2 Engel dort sitzen. Und dann lesen wir weiter, dass sie dann eigentlich nicht überrascht ist, dass dort Engel sitzen, sondern wahrscheinlich nimmt sie noch nicht einmal wirklich wahr. Stell dir vor, in so einer Stresssituation, wo du drin steckst, die so herausfordernd ist, so emotional auch packend ist, weil du weißt, dass dein Jesus, der, auf den du alles gesetzt hast, ist auf einmal gestorben. Und sie sitzt da und wahrscheinlich emotional mega hin und her gerissen und doch guckt sie immer in dieses Grab hinein und sie fragen, hey, warum weinst du, liebe Frau? Ja, weil Jesus weggenommen worden ist. Weil mein Herr weggenommen worden ist. Und dann lesen wir davon, dass Jesus auf einmal hinter ihr steht. Jesus steht auf einmal hinter ihr. Was macht Jesus? Der räuspert vielleicht, macht irgendein Geräusch. Ich habe keine Ahnung, was Jesus in dem Augenblick gemacht hat, aber sie dreht sich um. Aber kennst du das manchmal, Wenn du zu Hause stehst und irgendjemand redet hinter dir und du drehst dich einfach nur um so ein bisschen und guckst über die Schulter und denkst, das ist irgendjemand anders. Und manchmal die Situation, du nimmst sowas wahr und du bist in so einer Rage drin, dass du auf einmal nur so ein bisschen guckst und sagst, okay, gut, das ist der und der und machst weiter. Sie ist davon ausgegangen, es war der Gärtner. Wer ist denn um 6 Uhr morgens, um 5 Uhr morgens bitte in diesem Garten unterwegs? Wer macht denn da überhaupt was, wenn überhaupt schon nur der Gärtner bitte? Das ist doch derjenige, der jetzt vielleicht sich um die Pflanzen kümmert, der guckt, dass alles ordentlich ist, dass alles gut ist. Also muss es der Gärtner gewesen sein. Das heißt, sie würdigt Jesus noch nicht einmal einen vollen Blick. Das, was sie macht, ist, sie dreht sich einfach um und guckt wahrscheinlich wieder ins Grab schnell hinein. Und ist völlig verzweifelt und weint weiter und ist enttäuscht und ist verletzt. Und dann lesen wir davon, dass Jesus sie fragt, warum weinst du? Genauso wie die Engel sie gefragt haben, warum weinst du? Und die zwei Fragen, die ihr gestellt werden, sind eigentlich zwei mega spannende Fragen. Erstmal, warum weinst du? Und die andere Frage ist, wen suchst du? Ohne dass Jesus bereits eine Antwort von ihr bekommen hatte, fragte er sie auch gleich, wen suchst du? Er hat zwei Fragen eigentlich in einer Frage gestellt. Jesus fragt sie, hey, warum weinst du? Und sie antwortet ihm, ja, weil mein Herr weggenommen worden ist. Und wen suchst du? Was darf das für uns persönlich heute bedeuten? Vielleicht mal ganz frech betrachtet, was ist dein persönliches Grab heute? Was nimmt so viel Anspruch in deinem Leben, so viel Zeit ein, dass du sagst, ja, okay, gut, ich guck darauf. Hast du im Lotto gewonnen letzte Woche? Ja, wäre schön, aber wahrscheinlich würde es so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass du nichts mehr anderes wahrnimmst. Hat dich ein Schicksalsschlag getroffen letzte Woche? Bist du herausgefordert, emotional, persönlich? Vielleicht aber auch die kleinen Momente manchmal in deinem Tag, wenn ich herausgefordert bin. Wie schnell passiert es, indem wir irgendwie herausgefordert sind in unserer Ehe und sagen, hey, da kommt Stress hinein und auf einmal verlieren wir den ganzen anderen Fokus außenrum. Du bist verletzt von deinem Gegenüber und drehst dich eigentlich nur in so einer Blase drin. Vielleicht stehst du vor Prüfungen. Vielleicht warst du mega erfolgreich in den letzten Wochen. Ich habe ganz, ganz viele Dinge können in unserem persönlichen Leben unser persönliches Grab sein. Dinge, die uns so einnehmen in der Situation, mit so viel Zeit, mit so viel Energie einnehmen, dass wir alles andere drumherum vergessen. Egal, was um sie herum passiert ist, sie hat es nicht wahrgenommen, weil was hat Maria gemacht? Sie hat aufs Grab geguckt. Und sie guckt wieder aufs Grab. Und vielleicht hat sie mal so einen halben Blick zu Jesus geworfen. Was ist dein persönliches Grab? Wo stehst du heute? Oder was für eine Frage würde Jesus dir stellen in deiner Situation? Vielleicht würde uns Jesus heute fragen, hey, wie kann ich dir helfen? Oder hey, bist du bereit, mich zu suchen? Vielleicht hast du schon mal festgestellt, dass deine Situation so laut geworden ist und wir verpasst haben, wirklich danach zu suchen oder zu fragen, zu hören, was Jesus wirklich sagt. Weil wir lesen weiter dann und dann sagt, in Vers 16 heißt es nämlich dann, Maria. Jesus sagt nur Maria. Dann wandte sie sich um und rief Rabino. Und er hatte nur ihren Namen ausgesprochen. Und sie kannte seine Stimme und wurde in dem Augenblick so gepackt, dass sie eigentlich ihren Fokus volle Kanne auf Jesus gerichtet hat. Der Name wurde laut ausgesprochen. Jesus kannte ihren Namen. Jesus kennt deinen persönlichen Namen. Er kennt unsere Namen. Er kennt dich. Und er ruft dich bei deinem Namen. Und das Spannende ist, was Jesus hier macht. Er ruft dich in den Rahmen und sagt, Maria, und sagt, hey, warum hast du nicht gleich auf mich reagiert? Er macht dir keinen Vorwurf, sondern er ruft einfach nur ihren Namen. Er sagt nicht, du hast irgendwas falsch gemacht oder du bist nicht gut genug gewesen. Warum hast du nicht gleich gehört, als ich gerufen habe? Warum musste ich denn noch das zweite Mal rufen? Warum reagierst du erst nicht beim ersten Mal? Und doch spricht er einfach ihren Namen aus. Wenn du deinen Namen im Hintergrund hörst, ist es ganz oft auch pädagogisch bewiesen, dass du eigentlich viel, viel schneller die Person erkennst, wer spricht, als wie wenn sie irgendwas anderes sagt. Wenn eine Person deinen Namen ruft, indem sie dich ruft, so wie sie sich immer ruft, dann wirst du viel, viel schneller verstehen, wer das ist, als wie wenn er dir einfach nur eine Frage stellt. Deswegen, dein Name ist so tief in dir drin, der ist so geprägt in dich hinein. Und Jesus kennt deinen Namen. Und er ruft dich bei deinem Namen. Und das nicht nur einmal, sondern er wird dich wieder rufen. Und was in dieser Situation genau passiert ist, dass sich die Situation eigentlich genau verändert. Was wir hier haben, ist, dass nicht mehr Maria im Mittelpunkt steht, sondern anfängt, Jesus im Mittelpunkt zu stehen. Und Maria auf einmal vielleicht auf der anderen Position steht. So, wir lesen nicht in dem Text, dass sie ihre Positionen getauscht haben. Aber ganz ehrlich ist das die Situation, die dort gekommen ist. Weil Maria hat auf einmal angefangen, vielleicht Jesus zuerst zu sehen. Und durch Jesus konnte sie ihr Grab wiedersehen. Oder das Grab, in dem Jesus lag. Aber sie hat zuerst Jesus gesehen. Und dann die Situation. Sie hat es geschafft, die Situation umzudrehen. Egal wie emotional sie herausgefordert war. Egal wie emotional krass so eine Situation sein mag. Weil stellen wir uns mal vor, Maria saß vor diesem Grab und guckt hinein. Und da sitzen zwei Engel. Das hat sie noch nicht einmal schockiert. Das war gar nichts. Also allein da schon wäre ich ja schon baff. Also sorry. Das würde mich ja schon flashen. Wenn ich ins Grab hineingucke und da hocken zwei Engel in weißen Gewändern, eins unten und eins oben. Aber sie hat es nicht einmal wahrgenommen, diese Situation. Die muss so emotional gefangen gewesen sein. Manchmal sind wir in unseren emotionalen Situationen, in unseren Gräbern so gefangen, dass wir gar nicht sehen, wie Jesus darin wirkt. Wie Jesus darin arbeitet, in dieser Situation. An uns persönlich oder diese Umstände zu bringen. Weil wir gar nicht davon die Möglichkeit haben, weil wir so gefangen sind in dieser Situation. Weil wir so emotional gepackt sind davon, ob positiv oder negativ, überhaupt gar nicht genommen. Es muss nicht immer was Schweres sein, es kann auch was Gutes sein. Was dich emotional so einnimmt, dass du ganz vergisst, darin zu sehen, was Gott tut. Was er wirkt darin. Manchmal dürfen wir 2, 3 Schritte zurück machen und dürfen erkennen, wie Gott darin arbeitet. Und wie Gott Dinge darin tut, sodass sie besser werden. Und das Spannende ist, was diese Situation genau umdreht, ist, dass Jesus sie beim Namen ruft. Und Jesus ruft dich heute Morgen bei deinem Namen. Er sagt, hey, schön, dass du da bist. Und er ruft dich bei deinem Namen. Wir lesen in Johannes 10,3, der Hirte Jesu, also der Hirte quasi, in dem Fall geht es um Jesus, ruft jedes Tier, also jedes Schaf bei seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle aus seinem Stall ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Wir dürfen die Stimme Gottes immer besser kennenlernen, indem wir anfangen, immer mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Die Stimme Gottes in meinem Leben darf ich immer mehr erkennen, indem ich vielleicht aus meiner Situation manchmal 2, 3 Schritte zurück mache. Und sage Gott, okay, ich stelle dich mal nach vorne und ich möchte mal hören, was du sagst. Und Jesus fragt dich, hey, wie kann ich dir helfen? Bist du bereit, mich zu suchen? Oder wen suchst du? So wie Maria gefragt hat, warum weinst du? Wen suchst du? Bist du bereit, Jesus neu zu suchen, in deinem Leben, dort, wo du gerade eben bist? Das, was du gerade eben persönlich erlebst? Aber sind wir auch bereit, wie solche Schafe unserem Hirten zu vertrauen, zu sagen, er führt mich auf die Weide hinaus zu guten Quellen? Ja, ich bin aus dem Stall raus, okay, aber ich bin das erste Schaf, was irgendwo anders sitzt, weil da sieht es grün aus. Ich warte nicht, bis der Hirte irgendwann kommt und alle Schafe rausgebracht hat, sondern ich renne schon mal vor und kriege ich das Beste. Und manchmal ist es vielleicht auch gut zu warten und zu wissen, dass Jesus dafür sorgt, dass er uns versorgt. Dass er dafür sorgt, dass es gut werden wird. Kennen wir seine Stimme? Sind wir bereit, auch Jesus zu vertrauen, dass er uns führt? Sind wir bereit, auch manchmal vielleicht zu warten und zu sagen, okay, gut, es braucht Zeit. Weil ja, Jesus hätte natürlich auch einfach vor dem Grab stehen können, er wusste ja, dass Maria kommt, und hätte einfach warten können, sagen, hey, ich bin hier, siehst du mich? So, nee, was macht Jesus? Er steht in dieser Situation da und er ist für dich da. Er hätte natürlich auch einfach vom Grab stehen können, hätte den ganzen Stress auflösen können, dann wäre alles viel besser gewesen vielleicht. Aber dann hätte sie nicht das erlebt, was sie emotional erlebt hätte, dass Gott für sie da ist, dass er sie versorgt. Und sie hätte vielleicht auch nicht erkannt, dass dieses Grab wirklich leer ist. Und es so bewusst wahrgenommen. Denn er ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und genau das dürfen wir in unserem persönlichen Leben nehmen. Wir dürfen wissen, dass Jesus auferstanden ist für uns persönlich. Und Johannes 10 lesen wir dann weiter. Ich, Jesus, bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie ich der Vater, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ja, wir haben ganz am Anfang in Jesaja 53 davon gelesen, ich möchte es nochmal wiederholen. Da heißt es zum Schluss, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Wir alle sind Schafe, in dem Bild gesprochen, die sich eigentlich nur verirren. Und wenn man Schafe sich als Tiere genauer anguckt, was für Eigenschaften bringen Schafe denn eigentlich wirklich mit? Schafe haben ein ganz großes Sehvermögen, in dem sie ganz viel um sich herum sehen können. Schafe sind eine von den wenigen Tieren, die eigentlich den Kopf fast gar nicht bewegen müssen, weil sie eigentlich alles um sich herum sehen. Das Einzige, was sie nicht sehen, ist, was direkt vor ihrer Nase ist. Ansonsten sehen sie alles. Weil die Augen sitzen so an der Seite, dass sie alles wahrnehmen können. Was ihre größte Schwäche ist, dass sie eigentlich nicht wirklich besonders scharf sehen. Sie sehen ein bisschen unscharf. Ein bisschen verschwommen. Scharf, scharf, ja. There we go, ich habe ein bisschen gebraucht, danke. Ja, die Schafe sind Tiere, die eigentlich ganz, ganz viel sehen, aber vielleicht auch unscharf Dinge sehen. Sie brauchen Zeit, bis sie ihren Hirten kennen. Und doch können sie sich bis zu 50 Gesichter merken, wo sie wissen, hey, diesen Menschen können sie vertrauen. Sie brauchen Zeit, sie müssen alles drumherum kennenlernen, die Stimme kennenlernen, die Gesichtszüge, die Mimiken kennenlernen. Aber sie können nicht viele Details sehen. Und dadurch, dass sie so unscharf sehen, können sie auch nicht besonders weit sehen. Das heißt, die brauchen eigentlich immer jemanden, der sie führt, weil ansonsten würden sie einfach wahrscheinlich die Klippe runterlaufen. Weil sie nicht wirklich weit sehen können. Sie sehen zwar ganz viel, aber nicht weit. Schafe bringen so viele Eigenschaften mit, die wir in unserem eigenen Leben vielleicht manchmal umsetzen dürfen. Oder wie wir manchmal selber auch sind. Wir versuchen, möglichst viele Dinge wahrzunehmen und möglichst viel zu begreifen. Und in dieser ganzen Masse geht es auf einmal unter, um was es wirklich geht. In dieser ganzen Hülle und Fülle an Informationen, an Eindrücken, an Dingen, vergessen wir ganz wirklich, wer Jesus wirklich ist und dass er derjenige ist, der uns dadurch führt. Durch diese Fülle an Informationen, durch die ganzen Reize, die wir kriegen in unserem Leben. Er führt uns dahin, dass er uns an unserem eigenen Grab, an unserer eigenen Herausforderung vorbeiführt oder mit uns gemeinsam dahin durchgeht und uns nicht im Stich lässt. Er führt uns dahin, dass wir immer wieder neu dort ankommen dürfen. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Der Hirte ist bereit, Jesus ist bereit, sein Leben zu geben für die Schafe. Er hat sein Leben gegeben für dich und er hat alles auf sich genommen. Er hat alle Trauer, alle Verletzung, alle Enttäuschung auf sich genommen ans Kreuz und am dritten Tag ist er auferstanden. Ja, er ist aus diesem Grab herausgegangen. Und er ist lebendig. Und er ist Maria erschienen. Ja, und Maria war die erste Person, der er lebendig erschienen ist. Sie war auch eine der ersten, die dort am Grab war. Und an diesem Kreuz ist so viel Kraft. So viel Kraft, die du in deinem Leben in Anspruch nehmen darfst, dass du neu entdecken darfst, wie Gott in deinen Situationen wirkt. Ja, Jesus ist vor 2020, 2000 Jahren auferstanden. Und er lebt heute noch. Er hat seinen Geist hier gelassen für dich und mich. Und er spricht dich bei deinem Namen an und sagt, hey, bist du bereit? Bist du bereit, mich zu suchen? Er sieht deine Herausforderung. Er sagt, hey, warum weinst du? Was sind deine persönlichen Herausforderungen? Wie kann ich dir helfen? Glaub mir, Jesus weiß genau, wie er dir helfen kann, aber er möchte von dir selber wissen, wo du sagst, hey, dort brauche ich wirklich Hilfe. Jesus wird nicht einfach nur was in deinem Leben tun und du kannst auf deiner Couch sitzen bleiben und es wird schon irgendwie klappen. Sondern Glaube bedeutet, dass ich bereit sein darf, auch etwas zu investieren. Auch bereit sein darf, etwas bei Jesus abzugeben, etwas loszulassen. Das Kreuz kann dort nur ihre Kraft entfalten, wo ich bereit bin, Dinge loszulassen. Wenn ich meine Dinge nicht, wie Maria, wenn ich meine Emotionen bei mir behalte und nicht bereit bin, mich wirklich auf Jesus umzudrehen und zu Jesus zu gucken, auch wenn er meinen Namen ruft, ich musste sich ja trotzdem dann ganz umdrehen, musste ihn angucken. Und ich glaube, genau diesen Moment dürfen wir auch machen, diesen Schritt, dieses bewusste Entscheiden dafür, zu sagen, ich drehe mich vollständig ganz um. Ich gehe all in. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du beim Pokern bist. Ich weiß nicht, ob du mal gepokert hast in deiner Zeit, in deinem Leben. Ich persönlich spiele das gern. Das ist ein mega schönes Spiel. Ich finde es toll. Weil ich es mega spannend finde. Weil du ganz, ganz viel dabei lernen kannst. Und es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Strategien beim Pokern. Wie gehst du damit um? Es gibt so den einen, der eher so auf Defense geht und sagt, okay, gut, hey, ich mache ein bisschen langsamer. Der steigt in jeder Runde aus und sagt, nee, bleib, der steigt immer aus. Und ich sage, hey, warum, der teilt immer seinen Einstieg und der steigt dann trotzdem aus. So, und du guckst ihn dir an und du merkst, eigentlich sind es die Leute, die am Schluss eigentlich meistens verlieren. Beim Pokern geht es darum, dass ich mutig sein darf. All in zu gehen. Alles auf eine Karte zu setzen. Und nicht so lange zu warten, bis es irgendwann vielleicht mal das beste Blatt sein könnte und dann könnte ich ja vielleicht gewinnen. Nee, dann ist das Spiel schon vorbei. Wenn du so lange wartest, bis du das beste Blatt hast, damit du alle schlagen kannst, dann ist das Spiel eigentlich oft vorbei. Das heißt, du musst anfangen, all in zu gehen, ohne zu wissen, ob du wirklich als Sieger nachher stehen wirst. Und bei Jesus dürfen wir all in gehen und wissen, dass wir nachher als Sieger dastehen dürfen. Und dieses All-In-Gehen heißt auch, dass es natürlich herausfordernd ist. Egal, was für ein All-In du hast, es bedeutet immer, dass es herausfordernd ist. All-In zu Jesus zu gehen, ist nie eine einfache Entscheidung. Aber doch ist es einfach nur eine Entscheidung. Habt ihr verstanden? Es ist einfach eine Entscheidung zu sagen, ich gehe All-In. Aber sie ist nicht einfach, diese Entscheidung. Weil sie herausfordernd ist. Weil sie viel bedeutet für mich. Weil ich wissen darf, hey, ich gebe mir dieses All-In, ich sage, ich gebe dir alles, was ich habe. Maria hat den Namen gehört und hat sich umgedreht und hat Jesus gesehen. Und ich finde es so spannend, was Jesus in dem Augenblick zu ihr dann sagt. Vers 17 lesen wir, was Jesus zu ihr sagt, geh zu meinen Brüdern, sag ihnen, dass ich zurückkehre zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und euren Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was sie gesehen und erlebt hatte. Was sagt Jesus zu ihr? Geh zu meinen Brüdern. Jesus sagt nicht zu ihr, hey, chill mal noch ein bisschen und sammel dich mal emotional. Komm mal ein bisschen runter. Du bist gerade ganz schön aufgewühlt. Mach mal ein bisschen langsamer. Nein, sie sagt, hey, du hast gesehen, was du erlebt hast. Geh raus. Erzähl es deinen Brüdern. Jesus sagt zu dir heute, wenn du eine Entscheidung für Jesus hast, sagt heute zu dir, geh raus. Erzähl es den Menschen. Behalte es nicht für dich. Die Auferstehung ist nichts für dich alleine. Die Auferstehung ist etwas für die gesamte Menschheit. Für jeden hier in Pforzheim. Und diese gute Botschaft, was wir am Kreuz erleben dürfen, die sollte jeden Menschen erreichen. Kreuz führt uns dahin, dass wir nicht schweigen, sondern dass wir anfangen, unseren Glauben zu leben, unseren Brüdern davon zu erzählen. Erzähl deinem Nächsten davon, was Jesus in deinem Leben getan hat und behalte es nicht für dich. Ja, dieser erste Schritt ist all in zu gehen und dieser ist herausfordernd. Aber dann sollen wir nicht da stehen bleiben, sagt Jesus, sondern Jesus sagt, geh hin, geh raus. Und er wiederholt es später noch mehrfach. Aber das ist das Erste, was Jesus sagt nach seiner Auferstehung. Sagt er, geh zu deinen Brüdern, erzähl ihnen davon. Behalte es nicht für dich. Schweig nicht drüber, sondern erzähle es. Sei laut. Glaube ist nicht eine Privatsache, die nur in deine vier Wände gehört. Glaube ist etwas, was in diese Gesellschaft hineingehört und was Generationen prägen sollte. Was ganze Stadtgebiete prägen sollte. Das Kreuz darf neu in den Mittelpunkt gestellt werden, weil in diesem Kreuz ist Kraft drin. Und ich persönlich möchte dir heute Morgen drei Fragen stellen. Drei Fragen, die du persönlich für dich beantworten darfst. Warte nicht, bis das richtige Blatt kommt und du sagst, du bist bereit, all in zu gehen. Sondern vielleicht ist es dran für dich, heute Morgen das erste Mal ganz bewusst zu sagen, hey, ich gehe all in mit Jesus. Ich lasse alles stehen und liegen und ich setze alles auf diese Karte und ich weiß, ich werde als Sieger herausgehen, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Diese Entscheidung ist nicht einfach, aber es ist einfach eine Entscheidung, all in zu gehen. Vielleicht sagst du, ja, okay, ich habe nie so wirklich dem Kreuz die Kraft zugeschrieben, wie dieses Kreuz wirklich hat. Ich habe nie wirklich daran geglaubt, dass ich an diesem Kreuz diese Dinge erleben kann. Dass ich an diesem Kreuz Gnade erleben kann. Dass ich an diesem Kreuz Erlösung, Treue, Liebe, Vergebung, Sicherheit, Heilung erleben kann. Ich habe das nie wirklich wahrgenommen. Ich habe das nur so ein bisschen als Seitennote in meinem Leben gehabt. Und es war ganz gut. Aber ich möchte dir den Mut machen, dass du ganz neu diese Kraft des Kreuzes in deinem Leben in Anspruch nimmst. Und meine dritte Frage ist an dich, bist du bereit, es nicht nur für dich zu behalten? Bist du bereit, es weiter zu erzählen, deinen Brüdern und deinen Schwestern? Bist du bereit, es hinauszutragen in diese Gesellschaft hinein? Und ich möchte dir diese drei Fragen stellen und es wäre cool, wenn du deine Hand nachheben würdest im Gebet, weil ich persönlich möchte für diese Schritte beten. Vielleicht könnt ihr kurz eure Augen zumachen. Dürft alle eure Augen zumachen. Bist du heute hier und sagst, hey, ich möchte neues erste Mal all in gehen? Darfst du gerne deine Hand heben. Bist du heute hier und sagst, hey, ich möchte neu Jesus vertrauen, was die Kraft des Kreuzes in meinem Leben bewirken darf. Ja. Sagst du, du bist heute hier und sagst, hey, ich möchte neu das Evangelium, diese Kraft des Kreuzes weitergeben und es nicht nur für mich behalten. Dann darfst du gerne deine Hand auch heben. Papa, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Papa, ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist, wahrhaftig. Dass du lebendig bist und unter uns lebst. Und dass wir neu dir vertrauen dürfen. Dass wir neu vertrauen dürfen darauf, dass du etwas Gutes in unserem Leben vollbringst. Und dass wir neu diese Kraft des Kreuzes in unserem Leben erleben dürfen. Du siehst die Menschen, die persönlich ihre Hand gehoben haben, dass sie ganz neu diese Kraft des Kreuzes erleben möchten. Und Papa, ich danke dir dafür, dass diese Kraft des Kreuzes ganz neu in diesen Herzen aufgehen darf. Und sich dort breit machen darf. Weil du ein Gott bist, der heute wirkt, und heute noch Wunder tut und morgen Wunder tut. Dass du unser Herz veränderst. Ja, ich danke dir dafür. Und du siehst jeden einzelnen persönlich, der gesagt hat, hey, ich bin bereit, diese Botschaft hinauszutragen. Bereit, diese Botschaft nicht nur für mich zu behalten, sondern es hinauszutragen in diese Welt. Meinen Brüdern und Schwestern davon zu erzählen, was für einen guten Gott wir haben. Was für Kraft am Kreuz liegt für uns persönlich. Ich danke dir auch dafür, dass du in den nächsten Wochen Gespräche schenken wirst, wo du in den Mittelpunkt gestellt wirst. Wo wir herausgefordert werden, Zeugnis zu geben. Wo wir dein Evangelium hineintragen dürfen in diese Herzen. Ja, ich danke dir dafür. Amen.